war ich mit Wolfgang Heiner, habe die Ehre gehabt, bei der großen Kabale-Konferenz in Afrika dabei zu sein. Es war das erste Mal, dass ich afrikanischen Boden betreten habe. Und da hat der Festo Kiwenschere das schöne Wort gesagt, dass unsere zitternde Hand in der starken Hand Jesu ruht. Das ist eine herrliche Formulierung, denn meine Hand ist immer schwach. Meine zitternde Hand liegt in der starken Hand Jesu. Es war damals in der Wüstenzeit, als Idi Amin gewütet hat, da war so ein schrecklicher Gouverneur, 27-jährig, der hat sie eigenhändig abgeknallt im Stadion von Kabale und der saß da oben so mit über verkreuzte Beine und der Festo Kiwenschere stand da und hat dem bezeugt, was. Ich habe gesagt, wie hast du das sagen können? Dann hat er gesagt, ich habe doch gesagt, Afrikaner töten Afrikaner und das sei furchtbar, wie finster es sei und dass Jesus Menschen verwandeln wolle. Es war aber so eine Evangelisation für den Gouverneur, das war wahnsinnig. Und das in diesem Terror drin, da habe ich gedacht, das ist doch was Wunderbares, wenn Menschen das umsetzen, meine Hand ruht in der Hand Jesu. Und da war ja noch der Bischof Janini Lovum dabei, der nachher auch vom Idi Amin eigenhändig ermordet wurde. Ja, es sind viele Erinnerungen, wir können das nächtelang reden, Wolfgang. Aber jetzt lesen wir auch die Bibel und das ist immer noch das Allertollste. 2. Mose 4. Wenn Sie in diesen Abenden Freude am Wort Gottes gewinnen und sagen einfach, das war mir gar nicht so bewusst, wie viel da drin steht, da steht noch viel, viel mehr drin, als ich sage, dann darf ich Ihnen mal sagen, was sich lohnt, wer einfach in seiner Bibellese besser eindringen will. Es gibt 2 Schriftausleger, die mir das Alte Testament öffnen. Das eine ist Jakob Kröker. Mehrbändig, da gibt es das ganze Alte Testament. Sie brauchen eigentlich nur den Band, sagen wir da, ob Abraham oder David, auch bei der Davidsauslegung. Da sagt man, das habe ich gar nie gesehen. Kröger, der kann so Linien ziehen. Und der andere ist Helmut Frey in einer Auslegung im Calver Verlag. Für jeden verständlich. Wissen Sie, das ist Bibelauslegung, wo Sie nach jeder Seite sagen, das ist eine Evangelisation. Und das ist herrlich. Helmut Frey war ja ein baltischer Theologe, der dann in Bethel noch gelehrt hat. Fritz von Bodelschwingh hat ihn dort noch hingeholt, hat sehr noch gelitten. Ich habe ihn noch dort erlebt in Krankheitsnot. Ein Mann, der ungemein das biblische Wort zum Klingen bringen konnte. Und auch davon schöpfe ich. 2. Mose 4. Gott ruft also nochmal den Mose zu der Aufgabe, das Volk aus Ägypten zu führen. Wir sagten, er ist völlig am Ende, 40 Jahre Mietling, angemieteter Hirte der Ziegen seines Schwiegervaters Jethro. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach, einen Stab. Der Herr sprach, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, da ward er zur Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie ward zum Stab in seiner Hand. Und der Herr sprach, darum werden sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, stecke deine Hand in den Bausch deines Gewandes. Und er streckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und der Herr sprach, tu sie wieder in den Bausch deines Gewandes. Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Und der Herr sprach, wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf dich hören, werden bei dem einen Zeichen, so werden sie dir doch glauben bei dem anderen Zeichen. Wenn sie aber diesen 2 Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land, dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht berett gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest. Denn ich habe eine schwere Zunge, eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Herr sprach zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr, so geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und ich lehren, was du sagen sollst. Mose aber sprach, mein Herr, sende, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi berett ist und siehe, er wird dir entgegenkommen und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Nichts so Gewaltiges, kann man fast sagen, in der Bibel wie die Mosebücher. Vielleicht werden Anfänger die Mosebücher in die Hand nehmen, da stehen so viele Gesetze drin. In der ganzen Weltliteratur gibt es sowas überhaupt nicht. Da gibt's Heldengeschichten, Nibelungenlied von großen Leuten. Aber was in der Bibel drinsteht, da sehen sie hinein in die Schwächen. Ich kenne das überhaupt nicht. Die moderne Literatur macht das auch so. Da kommen dann alles drin, wie da der Held mit all seinen moralischen Schäden so entblättert wird und dann wird der ganze Schmutz der Welt rausgekehrt. Ist in der Bibel gar nicht da. Sondern da wird die Verzweiflung eines Menschen gezeigt und man kann fast sagen, so habe ich in meinem Leben mir selber noch nie eingestanden, wie bankrott ich bin. Sie erinnern sich ja nochmal, dass doch Mose Adoptivsohn der Tochter Pharaos war, die höchste Bildung in Ägypten erlebt hat. Das war ja ein Triumph ohne Gleichen, in der Geisteswissenschaft gebildet zu sein. Dann war er das, was man momentan den Befreiungshelden nennt, der sich für die Menschenrechte, Greenpeace und Amnesty International einsetzt und da handelt und einen der KZ-Aufseher totschlägt. Und der Erfolg ist genau, dass er stinken wird. Warum lässt Gott das nicht gelingen? Einer, der wirklich mit seinem Leben etwas Großes will, und das zeigt die Bibel. Mit bester Absicht, mit ganzen großen Gaben, und doch, ich habe mit meinem Leben nichts erreicht, ich bin gescheitert. Und jetzt geht's noch weiter, dass er 40 Jahre in der Wüste ist. Und was ist sein Leben? Und dann tritt Gott vor ihn. Und jetzt weiß er, ich bin eine Null. Wir hatten das ja. Ich bin ein Nichts. Und Gott ruft ihn und er sagt, ich stelle mich vor deine Null-Existenz. Und ich mache was aus dir. Und jetzt kann er es nicht glauben. Das ist so echt, das ist so wirklich, dass wir es dann, wenn Gott uns seinen Trost zurufen lässt, wir sagen, aber Herr, ich glaube dir nicht. Das ist zu groß. Und dann sagen wir, aber ich kann doch für dich gar nicht brauchbar sein. Gott kann nur zerbrochene, zersprungene Gefäße brauchen. Warum hat er denn solche Leute berufen, die unwürdig waren? Warum hat er denn immer Leute genommen, die... Wir sagen das, Zöllner und Sünder, warum hat er denn, stellen Sie mal vor, würden Sie das zutrauen, dass eine Prostituierte Jüngerin Jesu sein kann, Evangelistin? Ja, so hat sie Jesus gemacht. Und ein Mann, der mit Geld veruntreut hat, das war sein wichtigster Evangelist. Und das ist oft in unserer Rechtschaffenheit gar nicht möglich. Darum war das ja so, dass Jesus mit den Schriftgelehrten so wenig konnte. Und jetzt sind wir wieder bei Mose dort. Wir sehen in seine Enttäuschungen, in die Konflikte, in die Kämpfe, in die innere Seelenangst eines Mose hinein. Und Gott sagt, ich binde mich an dich. Und wenn Sie wissen wollen, was Glaube ist, dann immer nur dies, dass Gott sich an Sie bindet. Und das, was Sie durch die Zusagen Jesu hören, oder wenn wir sagen, da hängt die kleine zitternde Hand in der Hand Jesu. Weiter können Sie nie kommen mit Ihrem Glauben. Das ist die Frage, dass Sie sagen, wenn er mich hält, dann kann ich viel wagen. Und jetzt geht es um diese irrsinnige Aufgabe. Das Volk Israel aus der Knechtschaft zu führen. Wie soll das ein Mensch überhaupt können? Er hat es doch schon einmal probiert mit seiner Heldentat, wo er den Aufseher erschlagen hat. Wie soll das gelingen? Traue du das Gott zu. Es wird etwas Unmögliches von ihm verlangt. Und zuerst sagt der Mose, sie werden mir nicht glauben. Kennen Sie das? Ich habe oft in meinem Leben erfahren, dass zu mir Leute sagen, sie müssten mal mit denen reden. Die meinen immer, wenn ein anderer käme, wäre es besser. So ein Quatsch. Meinen Sie, wenn ich käme, würde Ihr Mann mehr glauben, oder wie? Wenn Sie so eine irrige Vorstellung haben, Sie kennen das und sagen, ich habe schon so oft meinen Kindern ein Zeugnis, aber Sie werden mir nicht glauben. Gott sagt, lass das doch meine Sache sein. Natürlich glauben sie dir nicht. Und das größte Wunder ist ja überhaupt, wie kommen Menschen überhaupt zum Glauben? Wie kommt denn Israel, die Gemeinde Gottes, überhaupt dazu zum Glauben? Und jetzt merken Sie, dass Gott in unserer Welt so wenig tun kann, liegt am Unglauben seiner Gemeinde. Gott ruft, wir hatten das doch noch, wie die zum Herrn geschrien haben, dann sagen wir, im Himmel war schon Alarm und Gott will und Gott sucht den Boten, durch den er retten will, und dann scheitert alles am Unglauben der Gemeinde. Glauben Sie nicht, dass in diesen Tagen unser Herr will, dass allen Menschen geholfen wird. Er würde seine Gemeinde zum Evangelisten machen für die ganzen Völkerwelt. Aber die Gemeinde sitzt da und sagt, ja, wir haben kein Geld und wir haben Probleme und so. Und warum ist unser Zeugnis nicht frei? Weil der Glaube der Gemeinde fehlt. Das Vertrauen in den lebendigen Gott, der uns sendet. Ich kann ja nur sagen, da wo Sie sich senden lassen, werden Sie staunen, wie Ihr Leben zum Segen werden kann für viele. Zuerst sagt er, Sie werden mir nicht glauben. Hat er recht. Und da, wo Mose geglaubt hat, wie viel hat er bewegen dürfen? Auch im glaubenden Volk, sie werden mir nicht glauben. Sie werden nicht auf mich hören. Und sie werden meine Sendung bezweifeln. Das Problem haben sie auch. Sie sagen, ich würde ja gern was machen, aber ich kann das nicht und ich werde nichts erreichen. Und wenn ich einen Hauskreis beginne, woher wissen Sie das? Sondern Sie haben viel begonnen wie Mose vorher, in der eigenen Kraft. Aber wenn Sie es auf die Sendung des Herrn hin wagen, was sagt? Jetzt was sagt er? Er gibt ihm ein Zeichen und das ist jetzt mal wichtig. Vielleicht bevor wir auf dieses Zeichen zu sprechen kommen, nochmal ganz, ganz einfach. Wir können Menschen nicht zum Glauben überreden. Und wir haben im Augenblick eine Glaubenskrise. Die Jahre, die ich hier in der Hofergemeinde bin und immer begleitet mich das, wie viele Leute auch immer da sagen, dass viele Leute sich mit ihren Zweifeln nicht verstanden fühlen. Dabei reden wir eigentlich immer über diese Lage. Aber der Zweifel darf kein Dauerzustand meines Lebens sein. Gott will uns gewiss machen. Ich war Bezirksjugendpfarrer im Schwarzwald und dann sind wir auf die Nordsee und hatten eine Freizeit. Eine Pellworm da auf der Halikoge. Und ich weiß noch, Morgenandacht, wir standen da rum und da hält irgendein junger Mitarbeiter Morgenandacht das erste Wort: Nur wenn wir richtig zweifeln, glauben wir. Sie kennen doch all die moderne Sprüche, die Land auf Land abgehalten werden, die gemacht werden. Nur wenn wir richtig zweifeln, glauben wir. Ist doch ein Quatsch. In der Bibel steht's anders. Und ich muss einfach mal glauben, weil Gott mich nicht im Zweifel lässt. Und wenn ich zweifle, dann habe ich immer das Bild gebraucht und sage, meine Frau konnte damals nicht dabei sein, die war daheim. Was ist das denn? Glauben ist wie die Liebe. Wo ich mal zu dem Mädchen da, wo wir spazieren gingen, da oben, sage, willst du mich heiraten? Und die glaubt mir. Die hätte auch sagen können, vielleicht bist du ein Mädchenhändler, traue ich dir nicht. Wie kann man überhaupt gewiss werden? Ich kann vertrauen, nur indem ich Vertrauen lebe. Ich muss wissen, wem ich mein Vertrauen schenke. Wenn Gott mich fragt, glaubst du mir? Glaubst du das? Und er spricht mir sein Wort zu, dann kann sich das nur im Vertrauen erschließen. Sag, wenn ich nach Hause komme, meine Frau sagt, ich traue dir immer noch nicht, vielleicht bist du mir gar nicht treu. Der wird zur Hölle. Es gibt nur Vertrauen und aus dem Vertrauen leben und ich kann nur aus dem Glauben Erfahrungen machen, sagt die Bibel. Wer im Zweifel bleibt, der wird nie mit Gott etwas erleben. Und das Problem hat ja Mose. Wie werden sie glauben? Was soll ich tun? Ich kann nichts machen. Jetzt kommt die gute Idee vielleicht durch Zeichen. Das ist ja heute wieder eine Sache, die uns ganz besonders beschäftigt. Ich weiß noch nicht, ob das noch weitergeht. Und gegenwärtig sind ja viele Christen verunsichert, ob wir nicht mehr mit Wunderzeichen rechnen müssen. Deshalb, ich habe immer in meiner Bibel die Zeitungsmeldung noch liegen von unserer Renate, wo die da ihren Unfall hatte. Und da haben ja viele in diesem Raum gebetet und wir haben das erlebt, wie der Herr sie geheilt hat. Wir haben ja Wunder, ich sage ja jeden Tag ein Wunder, dass wir diese Büroräume bekommen haben. Wir wussten das, es war zwei Häuser weiter und seit Monaten frei, und bis uns Gott draufstößt. Wir leben täglich von Wundern. Jeder Kandidat, den wir senden können, ist eine Gebetserhörung in unseren Werken oder so. Wir leben dauernd von Wundern. Jede Finanzgabe ist ein Wunder und Lösungen von Spannungen. Was denken Sie, was wir oft da Probleme auch in der Gemeinde haben? Wunder, Gebetserhörung Gottes en masse, und trotzdem, die Wunder führen nicht zum Glauben. Ich kann die ganzen Geschichte wieder erzählen, was man da schon erlebt hat. Stories von Leuten, mit ungläubigen Leuten, war ich Vikarin, Weibling und so weiter. Dinge, wo sie sagen, wenn sie sowas erleben, da können sie lebenlang nur jubilieren. Da war ein einziges Kind eines Friseurs und wochenlang ohne Bewusstsein. Und die Ärzte in der Lichtklinik wollten nochmal operieren, sagen, es ist nichts mehr zu machen. 4 Wochen später ging das Mädchen wieder in die Schule. Die hat mich jetzt hier wieder besucht, aber ist nicht zum Glauben durchgestoßen. Der Vater ist nicht zum Glauben durchgestoßen. Er sagte zu mir, saß auf meinem Sofa, als er nach vielen Jahren mich nochmal traf. Ich habe ihn verabschiedet damals in Waiblingen mit einer großen Magenblutung. Ich dachte, er lebt gar nicht mehr. Er sagte zu mir, also entschuldige Sie, erst wenn ich 6 Richtige im Toto habe, glaube ich. Das ist das Herz des Menschen, da sehe ich mein Herz drin. Und wenn Sie das sehen, da können Sie manchmal bloß verzweifeln, was das Menschenherz vor Gott ist. Und Sie wissen das ja, wenn Menschen gerettet sind aus Unfall, Krankheit, alles. Darum glaube ich nicht an das. Und wenn man nun sagt, aber es gibt doch christliche Gruppen, die heute demonstrative Wunder tun. Manche meinen, ich wollte hier attackieren. Ich will das nicht. Ich möchte nur Ihnen Kriterien zur Klärung geben. Wenn ich war ja jetzt in Suriname etwa, das ist ein Land, das voll ist von Heidentum, bei den Bushnigros. Wenn die mir erzählen, was die im Heidentum machen, die erzählen ihnen, dass Menschen stundenlang im Raum schweben, ohne dass da ein Seil ist. Im Heidentum, deshalb bin ich so vorsichtig, ob die ganzen Wunderzeichen, die auch erwähnt werden, das haben wir auch nachher bei Mose, dass die Zauberer genau das Gleiche machen. Wenn Sie mal im Heidentum hören, wenn Sie Hans Meiser im RTL hören, das müssen Sie ein paar Mal mittags, also hören Sie es bitte nicht, der Leute sprechen lässt mit okkulten Erfahrungen, dass das heute durch das Fernsehen laufen kann, das ist wahnsinnig. Die haben Storys von Totenauferweckung, was alles, und die glaubhaft bezeugt. Da würde ich immer sagen, ich würde die Christenheit nicht auf das Eck überhaupt hintreiben. Da ist Tür und Tor geöffnet, auch nach dem Neuen Testament. Sondern das Einzige, was meinen Glauben nicht betrügen kann, ist das Wort. Das Wort meines Herrn, dass der Kreuzestod und dass der Sieg Jesu über alle dunklen Mächte. Die Reinigung von allen unreinen Dingen. Und deshalb wollen wir uns nochmal überlegen, wie ist das überhaupt mit den Wunderzeichen? Hier gibt ja Gott dem Mose ein Wunderzeichen. Aber wir sehen, dass es nachher ein unwirksames Wunderzeichen war. Weil die Priester das Gleiche machen. Es gibt 2 Worte Jesu, die ein paar Mal wiederholt werden im Neuen Testament. Diese ehebrecherische Art sucht ein Zeichen. Und das möchte ich heute bloß in der ganzen Frage um die Wunderzeichen Ihnen auch immer wieder zurufen. Gott schenkt Ihnen Wunder, aber nur aus dem Gebet. Und er schenkt es Ihnen aus Gnaden in der Freiheit, wo wir sie befinden. Da erleben Sie wunderbare Gebete, und deshalb beten wir auch. Jede Autofahrt ist ein Wunder, übrigens auch die natürlichen Dinge sind ein Wunder. Und der Frieden, den Gott erhält, und so viel, dass er uns in Lebenskraft hält. Aber auch irrationale Dinge, da mache ich gar keinen Unterschied zwischen rationalen, irrationalen, natürlichen und übernatürlichen. Aber dieses Wort von der ehebrecherischen Art, Sie brauchen sie aufschlagen, aber können aufschreiben, Matthäus 12, Vers 39 und Matthäus 16, Vers 4. Und da gibt es viele andere Worte von Jesus. Es wird diesem Geschlecht nur das Zeichen gegeben des Propheten Jona. Das war Jesus am Kreuz im Tod und auferstanden. An dem scheiden sich die Geister. Dann hat ja Jesus Wunder getan. Die Hochzeit zu Kana, wo wir sagen, dabei noch ein so schwieriger Punkt wie beim Alkohol. Aber das kann der Herr in seiner Freiheit tun, dass er seine Herrlichkeit offenbart. Aber es fällt uns auf, auch die Heilungswunder, wie Jesus sich zurückzieht. Unser Bruder Fritz Laubach, der eine zwei sehr schwere Operation hinter sich hat, möchte unbedingt im März hier im Bibeltraining sein, weil wir anschließend eine Sitzung hier haben. Und er will hier das Bibeltraining halten und ich freue mich sehr. Dann habe ich gesagt, dann sprich doch mal zu uns über Erfahrungen in der Krankheit. Dann sagt er, ich will nicht über mich sprechen. Er sagt, du musst mal reden. Das ist für unsere Leute ein Dienst, wenn einfach einer mal erzählt, wie ging es ihm, wenn er urplötzlich vor zwei ganz schwere Operationen gestellt wird, die man beide nicht erwartet. Und was ist das Leben, wo erlebt man Gnade Gottes, wie empfindet man das, was heißt das, so der Herr will und wir leben und was, wie geht man auf den Tod zu, was kann man Kranken zusprechen. Das ist ja für uns immer ein Thema und wo erlebt man die Wunder Gottes. Er hat ja auch ein Büchlein geschrieben über Krankheit und Glaubensheilung. Also genügt das für Sie, ich muss es einfach offen lassen. Es gibt im Alten Testament zweifellos viel mehr Offenbarungswunder Gottes. Etwa das Wunder auf dem Karmel, wo Gott sich offenbart durch dieses mächtige Opfer. Oder wir haben das Gleiche im Durchzug durchs Rote Meer. Das war für Israel immer das große Erlebnis und viele andere Wunderzeichen. Im Neuen Testament auf einmal haben wir eine Zurückhaltung. Es sollte nicht bekannt gemacht werden, bis das letzte große Wunder kommt. Jesus, der am Kreuz stirbt, der Mann der Schmerzen für die Schuld der Welt, vor dem ich stehe als der überführte Sünder, die Auferstehung Jesu, die alle Wunder in Schatten stellt. Ich möchte mehr nimmer dazu sagen. Und jetzt kommen wir zu den Mose-Wundern. Was sollen sie bedeuten? Zuerst die Schlange, die da aus dem Stab herauskommt. Das ist ja interessant, die Schlange hat ja in Ägypten eine ganz wichtige Bedeutung. Und da kann man jetzt bei der Auslegung unheimlich viel lesen. Die Schlange ist eigentlich das mythische Tier Ägyptens. Und die Ausleger haben immer gesagt, es geht eigentlich gar nicht um das Zeichen, sondern du hast Vollmacht über diese ägyptische Weltmacht. Also das war, sagen die Ausleger, das ist eine Chiffre für dieses Ägypten. Und Gott macht es ihm in dem Zeichen klar. Es sind eigentlich drei Vollmachtshandlungen. Und das ist ja hochinteressant. Es geht nicht um das Schauwunder, sondern es geht eigentlich darum, dem Mose zu zeigen, ich bin ein Herr auch dieser ägyptischen Weltmacht. Pack sie am Schwanz! Und du wirst sehen, die Ägypter können nichts tun, wenn ich dir befehle. Und genauso ist es mit seiner Hand, die er in den Bau steckt und die Hand, die er wieder rauszieht. Und die hat nicht bloß Krankheitssymptome, sie ist durch und durch aussätzig. Und der Herr sagt, die Hand, die diesen Stab führt, ist eine Hand, die von meiner Gnade lebt. So habe ich es bei den Auslegern gelesen, hat mich beeindruckt. Es geht eigentlich gar nicht um Schauwunder, denn der Schauwunder bleibt in dieser Welt immer umstritten. Wer von Ihnen und den Älteren noch den Gröning erlebt hat oder das, was ist das Geheimnis Lourdes und so. Das ist ja immer so schwierig, da gibt es ja viele Dinge, wo Menschen sagen, aber ich weiß nicht, ob es vom Herrn kommt oder ob es Zauberei oder ob es Aberglaube ist. Das, was Gott will, ist, dass ein Mensch ist und Mose war ein Mann des Wortes, der Verkündiger der Offenbarung ist und du sollst wissen, ich bin der Vollmacht gibt. Und wenn sie dir immer noch nicht glauben, dann wird der Nil zu einem Blutstrom werden. Der Nil, der durch die Lebensader Ägyptens ist. Und da wird es eigentlich am meisten deutlich, dass es symbolische Berufungshandlungen für Mose sind. Der Herr ist ein Herr, der über allem steht. Und du brauchst dich nicht sorgen, wo der Glaube herkommt. Ich bin der Glauben weckt. Und ich werde dich führen. Und du brauchst vor den Mächtigen und Gewaltigen nicht zurückschrecken. Ich will mit dir sein. Wenn ich auf meinen Zettel gucke, sehe ich, dass ich doch noch was vergessen habe. Und zwar, in der Bibel steht noch was, im Alten Testament was Wunderbares zum Wunderzeichen. Also nochmal, nicht, dass ich meine, es gäbe keine Wunder. Es ist komisch, wenn ich immer so rede, gibt es immer ein oder zwei, die am Ende rausgelaufen und sagen, schade, dass sie nicht an Wunder glauben. Ich würde doch gar nicht beten. Alles, jedes Stück, wo wir täglich vorhin haben, wir sind doch, wissen es doch. Aber das zum beim Jesaja so schön, wo der Ahas aufgefordert wird, er soll sich ein Zeichen wählen. Gott wollte ihm ein bestätigendes Zeichen geben. Und er sagt, ich will es gar nicht tun. Und Gott wird zornig und sagt, eine Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind gebären. Ich werde ein Zeichen dir setzen. Da sagt Gott wieder, was es sein. Und das deuten wir ja mit Recht auf die Geburt Jesu hin. Ist interessant, wie die Schauwunder immer an dieser Frage merkwürdig offen bleiben. Und auch, das werden Sie wissen, es geht einem ja meist so, dass man Wunder erlebt, die uns sogar so begeistert erfüllen, aber sie vertragen es oft nicht, dass man es dem anderen erzählt. Und wenn es bloß ein verlorener Schlüsselbund ist oder was, nicht? Unsere Monika hat da neulich, sind sie zurück und der Reinhard bringt den Bus wieder zurück und fährt, lässt die Kinder rein und da ist die Kleinste, geht rein und schlägt die Tür zu. Und die stehen alle draußen ohne Mäntel und rufen dem Kind, hol das Schemelchen und es heult bloß. Die stand eine Stunde vor der Tür. Wie erlebt man oft die Wunder Gottes? Es ist noch tausend Situationen, wo sie sagen, warum hat es der Herr am Ende doch nur gefügt, dass man reinkommt. Sie kennen doch, wie sie, und bleiben sie dabei stehen und preisen sie den Herrn. Er ist ein lebendiger Herr, der dort wirkt, wo wir am Ende sind. Und bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und in allen Krankheitsnöten, überall erfahren wir es. Aber die Wunder sind, ersetzen nicht das Offenbarungshandeln des Wortes. Des Wortes, durch das Gott redet. Und gerade dort, wo Gott zu Mose spricht. Und jetzt, noch, Gott hat es alles ihm klar gemacht und sagt, so wird es sein. Und jetzt sagt der Mose, aber ich kann nicht reden. Tröstet sie das? Wahrscheinlich ein Sprachfehler. Also viel schlimmer als bei allen von uns. Für Gott sind unsere Gaben, auf die wir uns was einbilden, gar nicht wichtig. Und da müssen Sie lernen. Vielleicht brauchen Sie Jahre, bis Sie es begreifen. Wir meinen immer, wir würden Gott uns da zur Verfügung stellen. Gott kann uns nur dort gebrauchen, wo wir vielleicht gar nicht damit rechnen. Auf einer Seite. Gott braucht nicht unsere Gaben, um Glauben zu wecken. Das macht er selber. Er will von uns nur die Treue. Und ganz ähnlich hat es Jesus immer gesagt. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, als dass sie treu erfunden werden. Wenn wir es nicht lernen, ich bin für den Herrn wertvoll und brauchbar, weil er mich erwählt hat. Warum und wieso das sein Geheimnis? Ich bin nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht. Ich bin überzeugt, dass Mose lange Zeit seines Lebens stolz war. Aber jeder von Ihnen, der im Dienst des Herrn steht und der von Gott gebraucht werden will, wird durch Krisenstunden seines Lebens gehen. Ganz natürlich. Wo Sie sagen, ich kann gar nichts mehr für Gott. Können Sie sogar in den Biografien lesen, etwa bei Hudson Taylor und so weiter. Dass plötzlich die Augenblicke kommen, wo die totale Depression folgt. Eine der größten Gestalten des vorigen Jahrhunderts in der amerikanischen Missionsbewegung war der Bibelschulmann E.B. Simpson. Alle Missionsbewegungen wurden durch ihn angestoßen. Er ist in so furchtbare, tiefe, seelische Verzagen gefallen, dass ihn niemand mehr rausholen konnte. Biografie endet im Dunkel. Ist unheimlich. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie nicht die Gnade ist es, die mich hält. Wenn der Herr mich ruft, dann ist das seine Sache. Und auf dem Punkt darf ich bleiben. Und das ist ganz natürlich, dass man plötzlich hier wie Mose sagt, ich kann nicht, ich habe eine schwere Sprache, eine schwere Zunge. Und Gott sagt, brauche ich doch nicht, ist doch nicht die Sache. Und dann verweist er ihn darauf, dass er nicht nur den Mund geschaffen hat, ihn verändern kann, sondern Gott kann auch ohne unseren Mund und gegen unseren Fehler reden. Gott hat ja merkwürdigerweise Leute gerade dadurch gesegnet, dass er ihre Behinderung benutzt hat. Und wenn Sie mal angucken, durch wen Sie gesegnet wurden und durch wen Gott Großes gewirkt hat, dann war es immer merkwürdigerweise Dinge, wo die Schwachheit von Menschen da war. Und noch einmal, ich will mit deinem Munde sein. Immer wieder dieses mächtige Ich, das sich vor diesen schwachen Mose stellt. Ich will das tun. Und gar nichts kommt von mir. Und das hat mir heute Abend ungemein wohlgetan und hat mich wieder getröstet. Der Herr will. Und ich will dich lehren, was du sagen sollst. Bleib abhängig. Der Mose war ja nur ein Sprachrohr und bleib da dran, horche, was Gott will. Du musst gar nichts wissen und gar nichts können. Darum kann man das auch nicht lernen. Wenn Sie sagen, ja, was soll ich denn sagen beim Krankenbesuch? Ja, so gut. Lassen Sie doch den Herrn mal wirken. Aber machen Sie den Mund auf. Und jetzt kommt Vers 13. Mein Herr, sende, wen du senden willst. Und das kennen Sie. Und da wird Gott zornig, wenn wir dann noch einmal und dann sagen, aber ich kann es doch nicht unter andere Schuld gehen. Da wird Gott zornig, denn jetzt ruft er einen Mose. Und das ist für uns eine Berufung heute Abend in den Dienst. Du gehst so, wie du bist, dich will ich. Und Gott wird sehr zornig. Dass die Bibel vom Zorn Gottes redet, ist gut. Das sollen die Gläubigen wissen. Man kann jetzt Michele mit Gott machen. Und Gott leidet an seiner Gemeinde und an seinen Boten. Nicht, weil sie versagen, nicht, weil sie sündig sind, sondern weil sie ihm nicht glauben. Das Schlimmste. Glaubenslosigkeit ist noch schlimmer als Sünde. Sünde ist nicht Schlimmste, Glaubenslosigkeit ist Schlimmste. Und wenn man das mal begriffen hat, dann weiß man, wo die Sachen laufen. Und dann sagt Gott, du, ich hab doch einen, den Aaron. Es ist so herrlich, dass ja Jesus auch das so geordnet hat, dass wir zwei und zwei gehen sollen. Wir haben da einen Fehler gemacht beim Gemeindedienst, dass wir es nicht von Anfang an so geplant haben. Aber hier können Sie es einfach untereinander noch tun. Es ist einfach eine Stärkung. Man geht zu zweit. Also die Gemeindebriefe raus. Ich habe es vorhin nicht erwähnt. Wer uns noch helfen kann, prima. Bei Jesus immer zwei und zwei. Auch im Missionsdienst ist das Alleinsein ganz furchtbar. Bei zwei und zwei ist auch schwierig. Zwei Single, die kommen sich auch tüchtig in die Haare. Aber das ist immer nicht so schlimm. Man braucht nur jemanden, wo man abladen kann. Nun müssen Sie auch wissen, der Aaron wurde für den Mose die schlimmste Last. Und da sollte man immer jetzt dran denken. Das war nachher der, der das goldene Kalb gebaut hat. Deshalb war es eine Brücke, die letztlich ihm auch noch zum Schaden wurde. Und es ist einfach gut, das Wunderbarste ist, wenn einer auf den Herrn vertrauen kann und keine Stütze braucht. Und sagt, ich bin geborgen in dem Herrn. Ich freue mich über alle Gemeinschaft, aber ich bin nicht abhängig von meinem Bruder. Denn das war ja schwer, wie der Mose am Sinai, da wo Gott sich offenbart hat, dann dieses Bild macht. Das war ja da so ein... So wie es heute die Buddhisten in Bangkok da solche, wir haben es ja mal in unserer Dia-Serie drin, so ein goldenes Kalb da haben. So erschütternd, mitten da fallen heute noch die Malaien da davor oder die Thais davor nieder und beten das an. Und man kann es in der ganzen Religionsgeschichte sehen, durch die ganzen Kontinente, die beten in diesem Kalb natürlich die Sexkräfte an und die Naturkräfte und das, was da an Vitalität in diesem ungestümen Kalb wirkt, die Fruchtbarkeit. Und das ist so unheimlich, was da eindrang durch den Aaron. Der war kein Mann der Offenbarung. Deshalb, dass Sie es auch recht sehen, die Bibel schildert das immer wieder und da bleibt auch immer wieder ein Stück Korrektur offen. Und das ist so interessant in der Bibel, dass sie mit hineingenommen werden in den Kampf, bis man merkt, das Einzige, was nicht trügen kann, ist, wenn Gott sagt, ich bin mit dir. Das kann nie trügen. Und das können Sie nie klar genug in Ihrem Leben hören. Und du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Er war eben nur einer, der selber nicht empfangen hat. Und das ist schwer. So einer kann verführt werden. Und auch, ich will das immer wieder sagen, in der Bibel wird ja gewarnt vor den Verführungen. Nicht jeder hat die Gabe, Geister zu unterscheiden. Deshalb muss man auch immer aufpassen, dass man sich nicht durch emotionale Dinge leiten lässt. Und sagt, das hat mir Eindruck gemacht. Nicht? Wie viele Leute waren auch durch Bewegungen, auch im Dritten Reich, durch äußere emotionale Dinge gesagt, das ist doch toll, das ist, der spricht doch so fromm und so. Passen Sie doch auf. Was von Gott ist, was Offenbarung Gottes ist, das muss ich in seinem Wort prüfen lassen. Neulich hat mir einer ganz erregt gesagt, ach Sie, immer wenn Sie das so mit dem Wort so betonen. Ja, liebe Leute, das ist der einzige Grund, wo bleibt. Sonst fallen wir allen Ideologien anheim. Und das war bei Aaron, Vers 15, das hat er nicht gehabt, sondern er war nur Sprecher. Und ein Sprecher muss wissen, woher er seine Offenbarungen bekommt. Du sollst für ihn Gott sein, weil Gott durch Mose redet. Mose die Offenbarung hat. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Was ist der Stab jetzt? Zweiten Mose 17, schlagen wir mal auf. 17, Vers 5 und 6. Der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen. Vers 9. Da sprach Mose zu Josua, erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Dein Stecken und Stab tröst mich. Das ist mir erst wieder aufgegangen. Das hat im Psalm 23 was Herrliches. Nicht bloß der Hirtenstab. Natürlich. Wo Gott ihm, es sind Zeichen. Und im Alten Testament ist schön, dass solche Symbole, solche Zeichen, wir haben das ja nimmer. Wäre auch toll, wenn man das sonntags mit so einem Stab predigen würde. Aber wir halten ja nichts von solchen Sachen. Die Gegenwart des Herrn ist größer in seinem Wort. Aber für den Mose war das herrlich. Das war dieser Stab, mit dem er durchs Rote Meer gezogen ist. Dass Gott ihm den in den Hand drückt. Aber nicht, das ist kein magischer Stab. Da müssen Sie aufpassen. Das gibt's im Heidentum. Zaubergegenstände, Amulette und so weiter. Das ist kein magischer Stab. Sondern merkwürdig, dass Gott Hilfszeichen gibt, durch die er sich verherrlicht. Und all diese Dinge sind nachher weg im neuen Bund, wo in Christus alles bestätigt, offenbar ist und durch Christus für uns fassbar ist. Aber nochmal schön, wie wir den Mose hier sehen, wie Gott ihn ausrüstet, wie Gott dann kein Stück mehr zurückgeht. Nur durchs Annehmen der Verheißung, durch die Zusage, wird ein Schwacher, oder wie hat es heute geheißen im Thema, ein Unbrauchbarer zum Dienst zugerüstet. Jetzt müssen Sie sich angewöhnen, zu wissen, was ist das Geheimnis der Vollmacht eines Billy Graham? Nur das. Oder ist ein unbrauchbares Werkzeug? Was war das Geheimnis eines Fritz von Bodelschwing? Nur das. Oder wir haben was angedichtet, was dann vor Gott auch nicht besteht. Wo Gott Menschen gesegnet hat, war es nie die Redegabe. Wenn Gott durch einen Thielege, der ja eine Gabe der Sprache hatte, Frucht gewirkt hat, hat er es immer nur aus der gleichen Wurzel getan wie bei Mose. Und das ist mir wichtig. Und darum ist gar nicht wichtig, an welchem Platz wir dienen. Und mit welcher Ehre, Anerkennung, mit welchem Erfolg wir dienen. Der Herr sagt, lass das mich machen. Und ihr Leben wird gesegnet sein. Und ich finde das so schön, wenn wir uns heute Abend einfach wieder neu in die Hand unseres Herrn geben und sagen, er hat mich berufen. Ich darf mich reinigen lassen von ihm. Ich darf wieder alles auf den einen Punkt setzen. Ich darf auch viel erleben. Sie werden staunen, wie der Herr mit Ihnen auch Wunder tun will. Aber Sie bleiben Ihr Geheimnis. Vielleicht werden Sie sich noch ein paar mitfreuen. Und Sie wissen, er ist bei mir. Nichts kann mich aus seiner Hand reißen.